Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich arbeite hier oben in diesem Dachgeschoss. Das ist das Stoffwechsellabor von Professor Marken untergebracht. Wir gehören zur Kinderklinik und beschäftigen uns hauptsächlich mit genetischen Erkrankungen im Stoffwechsel bei Kindern. Ich möchte heute vor allem zwei Erkrankungen vorstellen, die jeweils durch eine Blickdiagnostik schon erkennbar sind. Wenn ein Kind zum Arzt kommt, sagt er dann eben oft, sag doch mal A. Und hier sieht man gleich, das sind Riesentonsillen, die stammen von einem Kind, was im vorigen Jahrtausend auf der Insel Tangier Island gefunden worden ist. Und die Krankheit, die dazugehört, ist die Tangier-Krankheit. Wir haben damals das Gen dazu gefunden. Das möchte ich Ihnen zum einen erzählen. Und dann bleiben wir im Rachen beim Sag doch mal A. Hier sieht man keine Tonsillen. Das hier ist ein doppeltes Zäpfchen, die Ura bifida. Und auch dazu haben wir die genetische Ursache gefunden. Ich möchte eben zum einen auf diese Krankheiten eingehen, warum es sinnvoll ist, die Gene dazu zu finden und welche Therapien daraus abgeleitet werden können. Deswegen also nochmal, warum wollen wir überhaupt neue Gene finden? Weil das menschliche Genom ist im Prinzip natürlich die Sequenz an sich bekannt. Aber für viele Gene ist eben die Funktion noch nicht bekannt. Und bei vielen Krankheiten weiß man nicht, welche bekannten Gene dort eine Rolle spielen. Und genau das wollen wir eben jeweils bei den einzelnen Patienten rausfinden. Das betrifft zum einen die Volkskrankheiten, wie zum Beispiel die Atherosklerose, Krebs, andere Dinge, die eben sehr verbreitet vorkommen und wo man nach den genetischen Ursachen sucht. Und dann eben auch seltene Krankheiten, wobei wir uns in der Kinderklinik vor allem mit seltenen Krankheiten beschäftigen, wo es darum geht, eventuell eine Idee für eine Therapie zu bekommen, um Kinder halt dauerhaft gesund zu halten. Klassisches Beispiel ist die PKU oder eben, wenn nichts anderes machbar ist, dann eben die pränatale Diagnose anzubieten für die Eltern, damit weitere Kinder nicht wieder erkranken können. Hier habe ich mal für das Beispiel einer Volkskrankheit die Atherosklerose vorgenommen. In Münster wurde der sogenannte PROCAM-Score entwickelt, die prospektive kardiovaskuläre Münster-Studie. Und da wurden halt die Menschen hinterher in Risikogruppen eingeteilt, anhand von verschiedenen Parametern, Alter, Blutdruck, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, das Böse und das Gute, die Triglyceride, Diabetes, Rauchen und die familiäre Belastung. Das heißt, wenn in der Familie schon mal ein Herzinfarkt vorgekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiterer Infarkt auftritt, vergrößert. Und dann gibt es eben dann entsprechende Gruppen. Diejenigen in dieser Gruppe haben das höchste Risiko, nämlich 21,4% innerhalb von 10 Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Hier geht es übrigens nur um Männer, weil eben bei Männern früher die Infarkte auftreten im Schnitt als bei Frauen. Deswegen statistisch ist es einfach einfacher, war mit Männern zu arbeiten. Wenn man jetzt die Skala sich anguckt, sieht man hier, dass die nur bis 25% geht. Das heißt also, 76% der Patienten, selbst der höchsten Risikogruppe, erleiden auch in 10 Jahren keinen Herzinfarkt. Wenn man die also aggressiv behandelt, das hier ist unbehandelte Patienten, ja. Wenn man die aggressiv behandelt, wird man 80% der Leute behandeln, die unter Umständen gar nicht behandlungsbedürftig sind. Um herauszufinden, welche nun wirklich behandlungsbedürftig sind, nämlich diese hier, und selbst in diesen Gruppen mit niedrigem Risiko, die man normalerweise gar nicht behandeln würde, welche da vielleicht doch ein höheres Risiko tragen, hofft man eben auf die genetische Information, die vielleicht weitestgehend dazu beiträgt, den Score zu verbessern. Also hier und da sind die Gene relevant, um hier diesen Cut zu machen, was ist disease-causing und was nicht. Das Alter kann man natürlich auch vergessen, aber andere Parameter kann man beeinflussen. Und es geht darum, eben weitere genetische Ursachen zu finden, die eventuell auch eine spezielle Therapie individualisiert ermöglichen. Nun, die erste Erkrankung, die Tangier-Krankheit, hat was mit dem HDL-Cholesterin zu tun. Das LDL-Cholesterin ist das sogenannte Böse-Cholesterin, das braucht man natürlich auch, das verteilt das Cholesterin im Blut, da wo es gebraucht wird. Aber das HDL-Cholesterin kann überschüssiges Cholesterin wieder zur Leber zurücktransportieren. Und der HDL-Cholesterinspiegel, je höher der ist, desto geringer ist normalerweise das Risiko für Atherosklerose, Herzinfarkt. Man sieht auch schon, Männer haben generell ein mittelniedrigeres HDL-Cholesterin. Das passt dazu, dass Männer auch früher einen Herzinfarkt kriegen als Frauen. Das heißt, es ist genetisch bedingt, das sieht man eben am Geschlecht und auch aus Zwillingsstudien. Es ist andererseits durchs Verhalten beeinflussbar. Das Rauchen senkt das HDL-Cholesterin, Rauchen ist ein Risikofaktor für Atherosklerose. Sport erhöht das HDL-Cholesterin ein bisschen und ist ein wichtiger Faktor, den man gegen Atherosklerose-Risiko einsetzen kann. Also LDL-Überschuss wird von Makrophagen aufgenommen. Die entarten zu Schaumzellen, lagern also Cholesterinester ein, können dann im Gewebe auch wieder was freisetzen. Es kann zu Atheromen kommen und schließlich zur Atherosklerose. HDL-Cholesterin, wie schon gesagt, kann das Cholesterin zur Leber zurückführen. Bei der Tangierkrankheit sind in diesen dicken Mandeln Cholesterinester gespeichert. Nun, die Tangierkrankheit ist eben zum einen durch diese Tonsillen gekennzeichnet, aber auch Patienten an Familie sieht man dann eben, das HDL-Cholesterin ist bei einigen 0 bis vielleicht 6 Milligramm pro Deziliter. Normalerweise, wie gesagt, Männer 45, Frauen 55. Bei weiteren Familienmitgliedern ist es halbnormal, also so 24 bis 30 Milligramm pro Deziliter. Das heißt also, man kann sagen, die Tangierkrankheit ist eine rezessive Erkrankung. Wenn beide Allele betroffen sind, ist das HDL-Cholesterin unter 6 Milligramm pro Deziliter. Wenn nur ein Allel betroffen ist, dann ist es so um die 20 bis 30. Und man sieht aber bei den Heterozygoten auch Schaumzellen, also die Cholesterinreste eingelagert haben, in der Mucosa des Intestinums und im Dickdarm. Oft findet man eine Hepatosplenomegalie, periphere Neuropathie, Thrombozytopenie und eben die erhöhte Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt im statistischen Mittel über alle Tangierpatienten und eben vor allem die HDL-Defizienz, die es uns leicht macht, eben solche Patienten zu identifizieren. Dies hier ist ein Stammbaum, der ursprünglich 1977 aufgestellt wurde. Die letzte Generation habe ich dann später ergänzt, die gab es damals 1977 noch nicht. Man sieht hier, dass hier Indexpatienten mit der Tangierkrankheit aufgetaucht sind. Nur 2 in einer Familie. Und die Eltern dieser beiden waren miteinander verwandt über mehrere Generationen. Und die 8 Großeltern, das ist diese Ebene hier, die stammen alle aus einem Dorf in der Eifel. Das heißt, dadurch kam es zu Konsanguinität. Das heißt, wir können erwarten, dass diese beiden hier auf einem bestimmten Gen, auf beiden Chromosomen, exakt die gleiche Mutation tragen. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um durch eine Analyse das Gen zu identifizieren. Hier ist der Stammbaum nochmal schematisiert, etwas verkürzt aufgezeichnet. Und da sieht man eben, dass es hier ganz viele Vererbungsschritte gibt. Und das sind deutlich mehr als 10 Meiosen. Und wenn man 10 Meiosen hat, dann hat man eine gute Chance, praktisch den chromosomalen Bereich, wo die Mutation liegen kann, auf ein einziges Stück auf allen Chromosomen einzuschränken. Und dort dann nach dem entsprechenden Gen zu suchen. Das haben wir eben gemacht beim Tangier-Gen. Auf die Art und Weise, wie wir das damals gemacht hatten, gehe ich jetzt gar nicht mehr so genau ein. Das hat damals ungefähr 3 Jahre gedauert, bis wir das Gen gefunden haben, weil alle diese ganz viele Orte auf dem Chromosom, nicht nur auf Chromosom 9, wo das Gen hinterher lag, sondern auf allen Chromosomen untersucht werden mussten, insgesamt hinterher über 54 jeweils PCRs bei allen Familienmitgliedern, Gen-Epiphoresen-Fluoreszenz und so weiter und so fort, sehr aufwendig. Im Endeffekt konnten wir jedenfalls das ABCA1-Gen als das ursächliche Gen in einem ganz kleinen Bereich auf Chromosom 9 identifizieren. Was auffiel dabei ist, dass es Familien gab, wo eben hier ein Aminosäureaustausch vorlag und die beiden homozygot betroffen, das war die erste Familie, den jeden Stammbaum, dass diese beiden gar keine Atherosklerose haben. Also der Mann, der ist mit über 70 koronarografiert worden und der Kollege, der es gemacht hat, sagte, die Arterien sahen aus wie bei einem Baby. Also frisch, ohne irgendwelche Atherosklerose. In der anderen Familie hatte diese Frau schon mit 49 hatte einen Herzinfarkt. Eine ist inzwischen verstorben und der Mann, der wurde natürlich optimal therapiert, hat erstmal keinen Herzinfarkt gekriegt, ist weit über 60, die ist inzwischen, das weiß ich nicht. Die jedenfalls hatten alle 3 Atherosklerose. Hier lag eine Deletion einer Base vor, was zu einer Leserasterverschiebung bei der Übersetzung des Proteins führt und einem vorzeitigen Stopcoder. Das heißt, das Protein bricht ab. Wenn man eben im Western Blot, das heißt Protein, auf dem gierigen Blot im Antikörper guckt, ist das Protein da, sieht man bei diesen hier gar kein ABCA1-Protein mehr, während bei diesen hier ABCA1-Protein in der normalen Position zu sehen ist. Nun, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Warum kriegen diese Atherosklerose diese nicht? Dies hier ist mal das ABCA1-Protein in der Zellmembran eingebettet. Man sieht, dass man hier so 2 Domänen hat, die zusammengeklappt einen Kanal ergeben. Und dann gibt es hier noch 2 sogenannte Nucleotide-Binding-Folds, das heißt, die binden Nukleotide. In diesem Falle sind es ATP-Bindungskassetten. ATP-Bindungskassetten, so heißt das Protein deswegen. Es gibt von dieser Sorte von Proteinen mit solchen Nucleotide-Binding-Folds zig Proteine inzwischen. Also nicht nur ABCA1, sondern es gibt auch BCG als Klassen und ich weiß nicht, wie es inzwischen noch mehr gibt. Also über 50 gab es damals schon, als wir es entdeckt haben. Wahrscheinlich sind es inzwischen noch viel mehr. Und das Punkt ist jetzt, wo die Mutation bei dem einen Patienten mit dem Aminosäureaustausch ist, das in dieser Nucleotide-Binding-Fold. Da wird einfach ein Aspargen gegen ein Serin ausgetauscht. Da Das heißt, diese Domäne funktioniert nicht mehr. Aber es gibt noch eine zweite Domäne, die auch ATP binden kann und die funktioniert noch. Das heißt, die Energie, die gebraucht wird, um bestimmte Funktionen dieses Proteins zu erfüllen, kann teilweise eben durch dieses Ding hier übernommen werden. Und was man festgestellt hat, dass wenn eine der beiden ATP-Bindungskassetten noch funktioniert, ganz egal welche, dann kann ABCA1 Oxysterole transportieren. Wenn aber gar kein ABCA1 mehr da ist, können Oxysterole nicht mehr dahin transportiert werden, wo sie hin sollen. Und man findet tatsächlich erhöhte Oxysterole im Serum. Und diese Patienten kriegen Atherosklerose und Herzinfarkt. Ein Grund dafür könnte sein, dass Oxysterole gebraucht werden zur Regulation des Cholesterinstoffwechsels und dazu führen, dass das Cholesterin relativ sinkt. Wenn die jetzt aber nicht dahin kommen, wo sie steuern können, sie müssen nämlich in den Kern kommen und mit sogenannten nuklearen Rezeptoren, RXR, LXR, dann als Transkriptionsfaktoren auf die Expression von cholesterinsenkenden Genen wirken. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil ABCA1 das Oxysterol nicht mehr dahin transportiert, wo es hin soll, dann kann es eben zu einer relativen Steigerung des Cholesterins kommen. Die Patienten hier hatten alle ein Cholesterin über 100 Milligramm pro Deziliter LDL-Cholesterin, die sich hier alle unter 100. Das könnte eine Ursache dafür sein, dass eben die hier oben Atherosklerose kriegen, die hier nicht. Gut, wenn man jetzt irgendwo in einem Gen Mutationen gefunden hat, dann ist es bei ABCA1 diesmal so eindeutig gewesen durch die linke Analyse, dass nur dieses Gen in Frage kam. Und die Segregation, die Wanderung der Mutation immer mit dem passenden Phänotyp bewies praktisch, dass dieses Gen ursächlich ist. Wenn man das nicht hat, sondern nur irgendein Gen gefunden hat, durch Sequenzierung, das eine Mutation trägt, aber das Gen kann nicht in sinnvollen Zusammenhang direkt gebracht werden mit dem Phänotyp, dann muss man sich ein Zellkulturmodell schaffen, entweder eine Knockout-Maus oder man schafft sich eben menschliche Zellmodelle. Man könnte also vom Patientendonor aus Fibroblasten entsprechend induzierte pluripotente Stammzellen machen und die dann weiter differenzieren in einen Zelltyp, der für den Phänotyp relevant ist. Oft sind das Leberzellen, aber es könnten zum Beispiel auch Nierenzellen und sonst irgendwas sein. Man kann heute eben die pluripotenten Stammzellen sehr gut differenzieren in allen möglichen anderen Zellen und dort dann Studien machen, um zu gucken, was macht denn das Protein und was macht vor allem die Mutation, die mich interessiert. Wenn ich vom Patienten ausgehe, habe ich ja direkt kranke Zellen gewissermaßen und kann die vergleichen mit normalen Zellen. Der Aufwand hier ist allerdings sehr groß, auch wenn hier in der Literatur damals 2009-10 schon stand, das kann man in 3 Wochen mehr oder weniger machen, das ist nicht so ganz simpel. Inzwischen gibt es eine Methodik, die etwas einfacher scheint. Da geht man einfach her, nimmt einen immortalen Zelltyp, den man bereits hat, zum Beispiel Leberzell abgeleitete immortale Zelle, und führt in diesen Zellen durch Mutagenese die Mutation des Patienten hinein. Und dazu gibt es die sogenannte CRISPR- oder CRISPR-Cas9-Technik. Das ist eine Nuklease, die sie dann aufschneidet, und da kann man dann neue Basen einführen in die Zellen, die man sich ausgesucht hat, oder durch sogenannte Talents. Wenn Sie diese beiden Begriffe eingeben im Internet, dann werden Sie schnell auf interessante Literatur stoßen dazu. Gut, jetzt komme ich zur Technik, wie wir jetzt heutzutage so eine Vererbungsanalyse machen, um aus dem ganzen Genom den Bereich zu finden, wo das krankmachende Gen liegen kann. Früher, wie gesagt, haben wir das mit ganz vielen PCRs gemacht, 3 Jahre hat es gedauert. Heute macht man das mit sogenannten SNPs, das sind Single Nucleate Polymorphisms, sprich Punktmutationen. Das heißt also, ich habe übers menschliche Genom gibt es Millionen von Punktmutationen, es kommen wieder neue dazu, aber es gibt eben schon einige, die schon länger sich verbreitet haben in der Bevölkerung und deswegen eine Häufigkeit haben, dass man sie nutzen kann, um zu schauen, wie in einer Familie diese Mutationen vererbt. Und wenn ich ganz viele davon habe, nämlich 1 Million zum Beispiel, dann habe ich so viele Punktmutationen, dass ich daraus praktisch eine Art Strichcode machen kann, mit dem ich verfolgen kann, dieses chromosomale Stück stammt vom Großvater so und so, das von dem anderen eben von der Großmutter so und so und so weiter und so fort. Wie das konkret funktioniert, ist hier gezeigt, im Prinzip der Illumina-Geschichte. Illumina ist eine Firma, die eben auch Next Generation Sequencer herstellt, aber eben auch diese speziellen Chips. Das sind also wirklich Mikrochips, auf denen Oligonukleotide synthetisiert werden, aber gebunden an kleine Beats. Und die Beats werden auf diese Chips ausgestreut und fallen dann in so kleine Vertiefungen und bleiben dort liegen. So, an jedem einzelnen Beat ist eine bestimmte Sorte DNA-Stück synthetisiert, ein sogenanntes Oligonukleotid. Und das passt zu einer bestimmten Sequenz in der Patienten-DNA, die direkt neben einer Variantenbase liegt. Das heißt, dies ist ein Polymorphismus. Es kommt manchmal ein A vor, manchmal ein G. Meinetwegen, dies hier ist 90% der Allele und dies hier macht 10% der Allele aus. So. Und wenn ich jetzt die Patienten-DNA klein gehackt habe und denaturiere als Einzelstrang, kann ich die anschließend an diese Beads binden, dann bildet sich wieder ein Doppelstrang aus und man sieht, dass das direkt neben der Mutantenbase endet. Und wenn ich jetzt ein fluoreszenzmarkiertes Nukleotid einführe, die nächste Base, und hier dran synthetisiere, dann kann ich also hier komplementär zum A das T einbauen, rot markiert, und hier zum komplementär zum G grün markiert das C. Das kann ich mit einem Laser hinterher auslesen hier aus dem Chip, an welcher Stelle jetzt was eingebaut worden ist. Wenn ich jetzt also einen Patienten habe, der hat nur das normale Allel A, dann kriege ich nur ein rotes Signal. Und wenn ich das andere Allel B nenne und ist hier A und trage jetzt in einem Diagramm auf den Prozentanteil des B-Allels, also dieses hier, dann ist der in diesem Fall 0, man hat 100% A-Allel. Das heißt, ich kriege ein Signal hier unten und mache dafür einen blauen Punkt hier unten hin. Wenn ich jetzt jemanden habe, der umgekehrt homozygot G ist, bekomme ich eben das Signal hier 100% B-Allel. Und wenn ich jemanden habe, der beides hat, also heterozygot ist, dann bekomme ich ca. 50%. Hier ist jeweils so ein Bereich drumherum gemalt, weil natürlich die Signale nicht exakt sind. Es gibt noch ein bisschen Background, deswegen streut das so ein bisschen. Irgendwo in dem Bereich wird der Punkt dann liegen. Gut, wie kann ich jetzt damit den Genort identifizieren? Nehmen wir mal an, wir haben hier so einen Stammbaum und bei diesem Herrn hier entsteht eine Mutation auf einem der Chromosomen und die soll nun vererbt werden über die Generationen. Zunächst mal gibt es Crossing-Over, die passieren bei ihm und dann geht es weiter, da kommt eben Chromosomen von einer Frau dazu und dann gibt es hinterher Nachkommen. Der trägt jetzt nur ein Stück dieses mutierten Chromosoms. Auf der anderen Seite eins von dem normalen Chromosom. Da gibt es wieder Crossing-Over, es kommt ein weiterer Partner dazu. Man sieht, jetzt ist nur noch ein kleines Stück von da oben da. Und das passiert auf der anderen Seite natürlich genauso. Und man kriegt dann eben hinterher, wenn diese beiden hier Cousin, Cousine ersten Grades Kinder bekommen, die Möglichkeit, dass bei Kindern dort die Mutation homozygot auftaucht auf beiden Chromosomen. Man sieht jetzt schon, dies hier ist grün. Der Rest ist ja eine andere Farbe. Wenn man das Chromosom so sehen könnte, würde man sofort sagen können, ja, im grünen Bereich, wo beide Chromosomen dieselbe Farbe tragen, da kann das Gen liegen. Jetzt sind natürlich die Chromosomen nicht einfach so grün und braun und rot, aber wir können die SNPs wieder nutzen. Ja, dies hier ist jetzt dieses Farbschema, was wir uns gemacht haben, um zu sagen, welche Chromosomensegmente vererbt wurden. Wenn wir jetzt den Illumina-Chip dazu nehmen, dann haben wir nur blaue Punkte. Aber was wir sehen ist, in diesem Bereich, wo dieses Chromosomenstück und dieses Chromosomenstück von völlig verschiedenen Armen stammen, haben wir manchmal zufällig AA-Homozygotie oder BB-Homozygotie, aber eben auch oft Heterozygotien, weil die Chromosomen eben verschieden sind. Und das setzt sich hier fort, hier ist das Zentrum mehr, da gibt es gar keine SNPs, deswegen auch keine blauen Punkte. Aber hier in diesem Bereich, wo die Farbe der Chromosomen übereinstimmt, ist, wenn hier zum Beispiel, wo der Stern ist, ein A ist, auch hier ein A. Ist ja dasselbe Chromosomensegment, denselben Armen. Wenn hier ein B ist, ist hier auch ein B. Das heißt, ich habe nur hier unten und da oben Punkte. Und hier sehe ich ganz klar mit bloßem Auge schon, da kann das Gen liegen. Und so sehen diese Daten, die man bekommt, tatsächlich aus. Das heißt, ich kann also sagen, dieser Bereich kommt als Genort in Frage. Wenn ich jetzt mal frage, was kann ich noch mit den Chips anfangen? Ich kann also nicht nur in einer Familie, wo ich einen Phänotyp habe, der klar bestimmbar ist, wie zum Beispiel das HDL-Cholesterin, Untersuchungen machen, sondern ich kann die auch nutzen, die SNPs, für Mutationen, die nur einen kleinen Effekt haben, zum Beispiel auch das Herzinfarktrisiko. Und das funktioniert so, dass man einfach jeden SNP einzeln betrachtet, in einer riesigen Case-Control-Studie mit tausenden von Cases und tausenden von Kontrollen, und dann eben guckt, ist ein bestimmter SNP häufiger in der einen Gruppe als in der anderen Gruppe. Und wenn das so ist, spricht das dafür, dass in der Nähe dieses SNPs entweder der SNP selber funktional relevant ist oder in unmittelbarer Nähe des SNPs durch Crossing-Over über die Generation noch nicht davon getrennt eine Mutation liegt, die eben das Risiko für den entsprechenden Phänotyp erhöht. Zum Beispiel hat man hier in einer Studie 2007 mit 14.000 Cases und 3.000 Kontrollen das Herzinfarktrisiko lokalisieren können für einen bestimmten Ort hier auf Chromosom 9. Das war ein Faktor, der im Endeffekt das Risiko nur um 30% etwa erhöht. Wenn man jetzt eine Familienstudie vorstellt und wollte gucken, in der Familie, wer kriegt denn einen Herzinfarkt, und das Risiko ist nur 30% gegenüber dem normalen Risiko aller Leute erhöht, da hätte man keine Chance. Weil eben manche eben, die Mutation tragen, keinen Herzinfarkt kriegen, innerhalb der Zeit, die man beobachten kann. Man kann nicht 30 Jahre warten, bis alle gestorben sind und gucken, was wir alle hatten hinterher. Und zum anderen eben ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die gar nicht die Mutation tragen, um die es geht, auch einen Herzinfarkt kriegen aus anderen Gründen. Das heißt, man kriegt keine saubere Segregation hin, die man alle Erkrankungen kriegt. Aber eben durch so eine riesen Case-Control-Studie kann man auch sowas packen, mit den SNPs. Man kann auch Deletionen sehen, zum Beispiel hier war eine 9Q-Deletion, die wir mal gesehen haben, indem man bei den Chips guckt, wie hoch ist das Gesamtsignal für die einzelnen SNPs relativ zu anderen Personen mit dem Gesamtsignal. Und wenn jetzt auf ein Chromosom ein Stück fehlt, nur das andere Chromosom da ist, dann wird eben das Gesamtsignal auf die Hälfte reduziert. Das ist hier das Log-2-Ratio zwischen Signal, das man hat von Patienten im Vergleich zum normalen Kontrollen. Tatsächlich ist es so, dass man schätzt, 2006, dass jeder von uns hier im Auditorium ungefähr 30 bis 50 Deletionen hat, die größer sind als 5000 Basen, sodass man insgesamt eine halbe bis 0,75 Megabasen-Sequenzen verloren hat auf einem Teil der Chromosomen. Und das entspricht ungefähr 267 bekannten Genen oder vorhergesagten Genen. Das sind ja also nur Hemizygot, haben nur ein Allel. Wenn da noch eine Mutation auftritt, dann können wir krank werden. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil der Blickdiagnose Uvula bifida. Wenn Sie sowas abends im Spiegel sehen, könnte es sein, dass Sie zu viel gefeiert haben, am nächsten Morgen ist es wieder weg. Aber bei diesen Kindern hier ist es nicht wieder weg. Und da ist oft dann eben auch hier oben der Gaumen gespalten. Da wird dann auch unter Umständen OP fällig. Das wäre alles noch nicht so tragisch. Es gibt aber ein paar Phänotypen, die damit assoziiert sind, die dann wirklich Probleme machen. Da komme ich gleich drauf. Insgesamt geht es um den Schwerpunkt Glykoproteine, mit dem sich die Arbeitsgruppe Marquardt Stoffwechsellabor intensiver beschäftigt. Hier einmal der Kern. Wo kommen Proteine her? Zunächst mal kommt der RNA aus dem Kern. Ein Teil wird ins Zytosol übersetzt, in zytosolische Proteine, aber ein anderer Teil geht eben an das raue R. Das hier sind also Ribosomen, wo dann eben die RNA übersetzt ein Protein, was direkt in das endoplasmatische Reticulum synthetisiert wird, dann das endoplasmatische Reticulum verlässt, über den Golgi-Stack prozessiert wird, bis endlich das reife Protein in einem Vesikel dahin transportiert wird, wo es hin soll, zum Beispiel an die Zellmembran oder in andere Organellen. Diese Proteine werden glykosyliert, das heißt, sie sind nicht nur Proteine, sondern sie kriegen Zuckerketten angehängt. Diese Zuckerketten sehen so aus, dass man hier zwei Glucknack-Moleküle hat, dann Permanganosen, das brauchen Sie alles gar nicht so merken, hier der Glucknack, Galactose und am Ende Sialinsäure, Säure heißt, das ist eine Carbonsäure, die dissoziieren kann und trägt eine negative Ladung zu Protein bei. Im endoplasmatischen Retikulum wird zunächst mal ein Vorläufer synthetisiert und dann, der ist hier noch in der Membran gebunden an Dolicol, wird er auf das vom Ribosom gerade in das eher hineingeschobene Protein übertragen. Das heißt, ich habe hier eine bestimmte Erkennungssequenz, normalerweise Asparagin, das in der Sequenz Asparagin X-Serin liegt. Das ist eine Erkennungssequenz für die Glykosylierung, dann wird auf das Asparagin so ein ganzes Glykan übertragen. Und das wird dann hinterher transportiert, das Protein, in einem Vesikel zum Golgi-Apparat. Und dort wird ein Teil dieser Zucker wieder abgebaut, bis man auf diese drei Mannosen gekommen ist und dann an neue Enden drangehängt. Das sind lauter enzymatische Schritte, die hier auftauchen. Jeder enzymatische Schritt kann dazu führen, wenn ein Defekt dort vorliegt, dass eben die Glykoproteine nicht richtig gebildet werden. Wenn man bedenkt, dass alle Proteine, die durch ER gehen, im Prinzip Glykoproteine sein können, ist eine riesige Menge an Proteinen betroffen. Wenn ich also einen Fehler habe in der Glykosylierung, dann ist nicht nur ein Protein hinterher betroffen, sondern ganz, ganz viele Proteine, die nicht richtig glykosyliert werden. Gut, man kann diese Glykosylierung nachweisen, wie die aussieht, ob die vollständig ist. Dann hat man das Tetrasialotransferin. Das Transferin ist halt Eisentransportprotein im Serum, was in großen Mengen vorkommt, was man als sehr leicht untersuchen kann. Man nimmt einfach eine kleine Serumprobe, 3 Mikroliter, und packt die auf so ein IEF-Gel. Das gehe ich gleich noch näher darauf ein. Und da kann man dann eben sehen, sind alle 4 Sialinsäuren da? Hier normale Kontrolle. Oder fehlt etwas? Zum Beispiel hier, da fehlt dann eben gleich ein ganzer Glykanrest. Das heißt, hier oben war ein Fehler, der dazu geführt hat, dass nicht genug von diesem Precursor da ist. Und manche Stellen werden eben dann gar nicht mehr bedient. Das heißt, die bleiben leer. Hier hinten gibt es welche mit Mono und Trisiano. Und da muss der Fehler hier unten liegen, weil nämlich hier zum Beispiel ja bereits das Glykan übertragen worden ist, nur die Modifizierung hat hinterher nicht geklappt. Deswegen unterscheidet man CDG1 hier oben im ER-Fehler oder CDG2 im Golgi-Fehler. Hier nochmal das Schema, was passiert. Zunächst wird der Precursor an der Außenseite des ERs gestartet, dann flippt er ins ER hinein, wird dort auf das Protein übertragen und dann geht es eben weiter rüber in den Golgi und wird dort modifiziert. Und hier sind die einzelnen Zucker aufgelistet, die Sie jetzt nicht unbedingt merken müssen. Aber was wichtig eben ist, ist nochmal hier, das ist das Asparagin und dann irgendeine Aminosäure Serin oder Threonin. Das ist die Erkennungssequenz für Glykosylierungsstellen. Und dann wird eben an diese Seitengruppe hier, das N im Asparagin, mit der Zucker angehängt. Und das ist dann das Glykan mit den zwei negativen Ladungen. Und bei der isoelektrischen Fokussierung kann man jetzt eben nachweisen, wie der Zustand ist. Sind alle Ladungen da oder nicht? Im sauren Bereich sind die Carbonsäuren protoniert, das heißt, tragen keine Ladung. Aminogruppen sind protoniert, tragen eine positive Ladung. Im stark basischen Bereich ist es umgekehrt. Carbonsäuren sind deprotoniert, tragen eine negative Ladung und die Aminogruppen sind deprotoniert, tragen keine Ladung mehr. Ja? Gut, wenn ich jetzt irgend so ein Protein habe und trage es auf ein isoelektrisches Fokussierungsgel, das ist ein Gel, das einen pH-Gradienten hat, auf der einen Seite sauer, auf der anderen Seite basisch, dann hat das Protein, wenn ich es im Sauren auftrage, normalerweise eine positive Ladung und wenn ich jetzt Strom anlege, dann wandert es in dem Gel so lange, bis die Ladung weg ist. Nämlich, je weiter ich in den basischen Bereich komme, desto mehr werden Carbonsäure wieder dissoziieren und negative Ladungen tragen. Und die positive Ladung, die ich hier vorher hatte, verschwindet nach und nach. Die Gesamtladung wird null und da bleibt das Protein liegen. Wenn ich das gleiche Protein stattdessen auf der basischen Seite auftrage, ist es negativ geladen. Und wenn es dann Strom angelegt wird, wandert es in Richtung Mitte und bleibt auch da liegen, die Ladung wieder null. Das nennt man die isoelektrische Fokussierung. Und den Punkt, wo das landet, ist der isoelektrische Punkt, das heißt der pH, bei dem die Gesamtladung des Proteins null ist. Wenn ich jetzt zwei Sialinsäuren dran habe an einem Protein und hätte hier so ein Protein, dessen Gesamtladung im Neutralen null ist, also zwei positive, zwei negative, wäre insgesamt null, trage es aber im sauren Bereich auf, dann werden die Carbonsäuren hier zunächst einmal protoniert. Das heißt, die Gesamtladung ist jetzt positiv, denn diese bleiben ja übrig. Wenn ich jetzt aber den Strom anlege, wandert es wieder los. Die Wasserstoffatome dissoziieren ab, die Carbonsäuren sind wieder frei, die Gesamtladungsprotein ist null. Wenn ich diese beiden Sialinsäuren nicht hätte, wäre das Protein immer noch positiv geladen und würde weiter wandern, bis die Gesamtladung null ist. Das heißt also, damit kriege ich die verschiedenen Proteine mit den verschiedenen Sialinsäuren in verschiedene Positionen im Gel positioniert und daher die Bilder, die ich vorhin gesehen hatte, nämlich diese hier, dass man Tetrasialo da oben hat und die anderen mit Disialo oder Monosialo weiter unten in Richtung basisch. Hier nochmal, das war der Bestand im ER, hier die Modifikation im Golgi und eins ist eben die Galaktose und da sollte man kurz drauf achten, die kommt nämlich gleich wieder vor, das ist der vorletzte Zucker, bevor die Salinsäuren drankommen und wenn der fehlt, kann natürlich auch der letzte nicht dran gehängt werden. Und wir hatten einen Stammbaum mit einer Familie, von einer Familie mit einer CDG-Erkrankung, also Congenital Disorder of Glycosylation, ist die Abkürzung für diese Erkrankung der Glykosylierung. Und wenn es unbekannt ist, was die Ursache ist, nennt man es zunächst mal X. Zwei Betroffene, die hatten also so ein Muster, was abweicht im Transferin, IF. Die anderen, die waren zunächst mal unbekannt oder normal. Wir haben ein Homozygotin-Mapping gemacht in diesen SNP-Chips, weil wir zwei Betroffene hatten und damit gucken konnten, was haben die gemeinsam. Und wir haben eine Next-Generation-Sequenzierung gemacht, das heißt, wir haben alle Gene, die man so kennt, mit einem Illumina Next-Generation-Sequencer durchsequenziert. Und dann geguckt, ob wir irgendwo eine Mutation finden, bei denen eben eine Homozygotie vorliegt, die also im Homozygotie-Mapping im gemeinsamen Bereich Kandidatengen liegen und eben mit der Erkrankung was zu tun haben könnten. Dies sind nochmal die beiden Geschwister, die betroffen sind. Man sieht in der IEF, sehen die ein bisschen unterschiedlich aus. Dieser hier hat auch noch hier und da eine stärkere Bande, also ein Teil praktisch CDG1, während dieser hier ein Muster hat, was gut zu CDG2 passt. Sieht also fast so aus, als ob wir eine Mutation hätten, einen genetischen Defekt, der nicht eindeutig ER oder Golgi zuzuordnen ist, sondern irgendwo beides betrifft. Gut, zusätzlich zu den blauen Punktebildern, die wir natürlich auch hier generiert haben, wo man sehen konnte, diese Bereiche kommen in Frage, kann man auch mit dem Programm Merlin eine Statistik fahren, die einem dann sagt, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass das Gen liegt. Das macht im Prinzip nichts anderes als die blauen Punkte hier und da wären eben keine heterozygoten Signale und hier und so rauf und runter geht, sind überhaupt heterozygote Signale. Nur da, wo es eben hier einen schönen waagerechten Strich gibt, dort können die entsprechenden Gene liegen. Und tatsächlich auf Chromosom 1 in diesem großen Bereich lag dann ein Protein, das heißt PGM1, und das ist verantwortlich für diese Erkrankung. Noch kurz zur Sequenzierung, da hat, glaube ich, Herr Schmidt schon was darüber erzählt, wie man sowas macht. Im Prinzip geht es darum, dass man die genomische DNA des Patienten in kleine Stücke hackt, hier, und dann denaturiert, bindet, entweder an einen Chip, wo kurze Oligonukleotide synthetisiert sind, die für die ganzen Gene, die es gibt, spezifisch sind, die binden die ganzen Exons, die es gibt, oder dass man das in Lösung macht mit dem Kit von Agilent. Dort sind RNA-Oligonukleotide drin für alle Exons, die es gibt. Die sind mit einem Label versehen, sodass man sie binden kann an magnetische Beads und rausziehen kann aus der Lösung, sodass die gesamte andere DNA, die einen nicht interessiert, die ganzen Introns, nicht kodierenden Sequenzen, weggewaschen werden kann. Und dann kann man entsprechend Adapter an diese DNA-Stücke anbinden, mit denen man dann die Sequenzierung in einer Maschine oder in einer anderen Maschine durchführen kann. Auf die Details dieser Methode kann ich hier nicht eingehen. Nun, was können wir jetzt erwarten von so einer hohen Exom-Sequenzierung? Das heißt, alle Exons werden sequenziert, das sogenannte Exom. Das Gute ist, wir finden eigentlich immer eine Mutation. Das Problem ist, wir finden nicht nur eine, sondern ganz viele Mutationen, die dann irgendwann erschlagen und die Beispiellauter wollen nicht. Und da hilft uns eben zum einen das Homozygotie-Mapping, um einzugrenzen, was kommt überhaupt in Frage. Und zum anderen ein paar andere Techniken, auf die ich gleich auch noch eingehen werde. Hier erstmal das Homozygotie-Mapping in diesem Fall. Man sieht überall diese Regionen, die eingekringelt sind. Die waren bei den beiden Geschwistern identisch, konnten also in Frage kommen. Da waren insgesamt noch 1600 Gene drin. Unter anderem zum Beispiel Galactose-Epimerase. Ich habe eben gesagt, in der Familie könnte Galactose eine Rolle spielen. Hat mich schon mal perfekt verraten. Aber dieses Protein war dann im Endeffekt nicht ursächlich, weil es auch bei den gesunden Geschwistern die gleiche Mutation aufwies, bei den Kranken. Scheidet also aus. Wenn man sich genauer anguckt, gab es insgesamt über 200 homozygote Mutationen in diesen ganzen Bereichen. Da waren aber nur 8 von nicht bereits als SNPs bekannt. Also SNPs, Polymorphismen, die so häufig sind in der Bevölkerung, dass sie für diese Erkrankung auf jeden Fall nicht ursächlich sein können, weil diese viel seltener ist. Das heißt, es geht nur noch um 8 Gene, das sind diese Paar. Dann hat man sich mal angeguckt, was die für eine Funktion haben, wo die exprimiert werden, und dann passten eigentlich nur noch 2 dazu überhaupt. Und bei diesem war es wiederum so, dass bei den Geschwistern, die nicht weiter bisher untersucht worden waren, die gleiche Mutation auch auftauchten, dass nur noch dieses eine Gen hier übrig blieb, PGM1, wie ich eben schon gesagt hatte. Gut, das PGM1 ist die Phosphoglucobutase 1, das heißt, das wandelt Glucose-1-Phosphat in Glucose-6-Phosphat um. Was es für eine Rolle spielt, erzähle ich Ihnen gleich später. Kurz zur Struktur, es hat 4 Domänen und eine Domäne, die ZAS-Bindung-Domäne, ist hier hinten, die ist gleich auch noch wichtig. Und dies hier sind alles Stellen, wo wir in Kooperation mit vielen anderen Partnern Mutationen im Gen gefunden haben. Die hier unten sind krankheitsursächlich, das da oben sind 3 Polymorphismen, also die häufiger vorkommen, nichts mit der Krankheit zu tun haben. Gut, Phosphoglucomutase 1. Dies hier ist Glucose-1-Phosphat und dies hier ist Glucose-1,6-Bisphosphat, das ist eine Zwischenstufe bei dem katalytischen Prozess. Und das ist das Endprodukt Glucose-6-Phosphat. Das geht natürlich in beide Richtungen und das Gleichgewicht liegt in Richtung Glucose-6-Phosphat. Im Stoffwechsel liegt PGM1 jetzt hier. Wir sehen hier das Glykogen, die Speicherform von Glucose. Und wenn wir Nahrungsglykogen reingeben, wird es zunächst zu Glucose-6-Phosphat, muss dann durch PGM1 umgewandelt in Glucose-1-Phosphat und das kann eingebaut werden in Glykogen. Glucose-1-Phosphat ist aber auch wichtig, diese Zwischenstufe ODP-Glucose, um Galactose einzuschleusen hier in den Glykosylierungsprozess, weil nämlich Galactose aus der Milch, Laktose, sprich Galactose, wird nicht direkt eingebaut, sondern muss umgewandelt werden in UDP-Galactose, die aktive Form, die benutzt wird, um hier die Galactose einzubauen in das Glykan. Und um das zu bekommen, muss diese Reaktion stattfinden, bei der UDP-Glucose mit Galactose-1-Phosphat zu UDP-Galactose und Glucose-1-Phosphat reagiert. Und wenn ich jetzt gar nicht genug von diesem Zeug hier da habe, weil hier ein Stopp ist, dann ist auch dies hier reduziert und damit eben die Glykosylierung reduziert. Also, da der Stopp, Bedeutet, Glykosylierung geht runter. Außerdem sieht man, dass in der Hungerphase, wo normalerweise die Leber in der Nacht aus Glykogen Glucose herstellen würde, das auch nicht funktioniert, weil ein Lyserweg blockiert ist. Das heißt, in der Nacht geht Glucose runter. Tagsüber, wenn ich Glucose in reichlichen Mengen essen würde, geht Glucose rauf und Laktat geht rauf, weil die Glucose eben nicht gespeichert werden kann, sondern die muss sofort umgesetzt werden. Was jetzt bei so einem Patienten möglich ist, eine Nahrungsergänzung auf beiden Seiten der PGM1-Reaktion. Ich kann also zum einen mehr Galactose reingeben, damit ich hier Druck ausübe, dass es in die Richtung geht. Zum anderen kann ich komplexe Kohlenhydrate reingeben, die langsam, aber konstant Glucose ins System schieben, sodass die Energieversorgung gesichert ist. Auch über Nacht, gegebenenfalls mit einem Tube-Feeding über Nacht. Und wenn ich das mache, dann erziele ich schon einige Erfolge. Zum Beispiel haben wir hier Galactose gegeben und hier ist das Massenspektrum, hier nochmal das Glykan und hier sieht man, die Galactose fehlt. Vor Behandlung, das sieht so aus. Nach Behandlung ist Tetrasialo wieder viel stärker. Man sieht hier das Tetrasialo, das normale, was also auch bei kranken Patienten da ist. Aber wenn ich Galactose reichlich dazu füttere, wird dieses Signal hier, das Signal 2, was hier noch mehr als die Hälfte vom Tetrasialo ausmacht, deutlich kleiner. Das heißt, ich erziele einen durchaus guten therapeutischen Erfolg. Trotzdem, dies ist die Ausgangssituation, hier die Galactosezugabe, kommt man nicht in den Normalbereich, der normalerweise über 80% Tetrasialo liegt. Woran liegt das? Wenn ich einfach nur Galactose reinpumpe, dann wird hier eben zunächst mal UDP-Galactose draus produziert, aber gleichzeitig wird dieser Pool immer kleiner. Den brauchen wir, um das hier zu machen. Jetzt gibt es noch die Galactose-Epimerase, die könnte jetzt zwar das wieder umwandeln, dann wird der Pool aber hier nicht wirklich größer, sonst wird nur der Pool hier unten größer. Ja, dies hier geht hier hin, wird umgewandelt dahin und geht dann wieder dahin. Also die Galactose verschiebe ich von hier nach da, das macht auch keinen Sinn. Und diese bisschen UDP-Galactose, was ich gemacht habe, da kann ich natürlich Glucane draus machen, dann wird dieser Pool kleiner und dann ist irgendwann Stopp. Und hier unten kann auch nichts passieren, weil PGM1 kaputt ist. Gut, es gibt noch ein weiteres Enzym, UGP, das mit Hilfe von UTP und Glucose-1-Phosphat wieder UDP-Glucose herstellt, was ich ja brauche für diesen ganzen Prozess. Und wenn ich das dazugebe, Uridin-Triphosphat, dann kann ich eben massenhaft Glykane produzieren. Die Galactose kommt dahin, wo sie hin soll. Und damit hat man in Zellkultur zeigen können, dass man eine hundertprozentige Normalisierung der Glykosylierung wieder hinbekommt. Bitte? Uridin. Das sieht man hier nochmal. Da, Uridin, ne, macht das hier, Galactose hier rein und komplexe Kohlenhydrate hier rein. Ne. Man sollte eben nicht Glucose geben, weil das ein Bolus macht, der dann das Laktat und sonst was hochschiebt, sondern komplexe Kohlenhydrate empfohlen wird, ungekochte Maisstärke. Muss unheimlich lecker sein. Gut, die Symptome der PGM1-Defizienz war zum einen die Uvula bifida, ja. Aber es gibt auch noch einen anderen Punkt, der zwar nicht so häufig ist, aber sehr wichtig ist, nämlich die dilatative Kardiomyopathie. Das heißt, der Herzmuskel leidet. Und bei drei Patienten, von unseren Patienten, kam es zum Herzstillstand. Einer ist zum Bus gelaufen morgens, weil er ein bisschen spät dran war und ist bewusstlos umgefallen, konnte wiederbelebt werden, hat aber bleibende Schäden davongetragen. Nun, der Grund ist, ich hatte eben schon erwähnt, beim PGM1 gibt es eine ZASP-Bindungsdomäne. Und ZASP steht für ein fettscheibenassoziiertes, alternativ gespleistes PZ-Domain-Containing-Protein, ja, also ZASP. Und das ist eben, wie man hier sieht, in dem Ratenkardiomyozyten entsprechend der Z-Scheibe sehr wohl geordnet hier auch zu sehen. Wenn man dagegen PGM1 mit einem Fluoreszenzmarker koppelt, dann sieht man, dass es ziemlich gleichmäßig verteilt in der Zelle, im Zytosol. Wenn man aber die Zellen jetzt nimmt und nimmt denen das Serum weg in der Zellkultur, dann ordnet sich das PGM1 plötzlich auch in genauso einem Raster an. Wenn man jetzt genau guckt, ist dies hier und dies hier an den gleichen Stellen in der gleichen Zelle, sieht man bei dem Merging, dass exakt dies hier übereinander liegen. Das heißt, offenbar bindet das PGM1 an die gleiche Stelle wie das ZASP. Und da es eine ZASP-Bindungsstelle hat, liegt es nahe, dass es wirklich am ZASP bindet. Hier schematisch, das ZASP ist dieses blaue Protein und verbindet hier verschiedene andere Proteine des Muskels miteinander in der Z-Scheibe. Das PGM1 dagegen ist erstmal gleichmäßig verteilt. Wenn man jetzt eben das unter Stress setzt, den Muskel, die Muskelzelle, dann geht es los, dass das PGM1 sich sortiert und hier versammelt. Und das ZASP-Defekte andererseits, wenn PGM1 gar nicht binden kann, auch ein Problem gibt, hat dieser Herr Arimura und Tee und andere gezeigt, schon 2009, dann kommt es auch zum dilativen Kardiomyopathie. Das heißt, dass man entweder ZAST ein Problem hat und kein PGM1 binden kann, oder PGM1 ein Problem hat und nicht binden kann, kommt es zur DCM. Der Effekt wird erst sichtbar nach 3 Tagen in Zellkultur. Eine Ursache ist vermutlich, dass die Fettsäuren, die im Medium mit drin sind, im FBS verbraucht sind und das dann umgestaltet wird auf Energie aus Glucose und dass dann die lokale Zurverfügungstellung des PGM1-Effektes nötig ist. Man könnte sich auch denken, dass man das stabilisieren kann, dadurch, dass man Glucose gleichmäßig reinschiebt und Lipide, weil die Muskeln sich ja hauptsächlich von Fetten ernähren und dazu eben zur Stabilisierung der Glucose komplexe Kohlenhydrate einsetzt und zur Stabilisierung der Fette nimmt man dann eben MCT-Öl, Heptanoic Acid und so weiter und so weiter und so weiter. Hier ein Beispiel, wie jemand therapiert worden ist. Ein Kind, das mit 7 Jahren das Herz dermaßen dilatiert war, was man hier sieht, das war also, hier ist der Mittelwert altersgerecht für den linken Ventrikel in der Diastolic Diameter. Hier die Standardabweichung 2-fach. Das liegt also hier 2-, 4-, 6-fach ungefähr über der Standardabweichung, ein sehr dilatiertes Herz. Durch Therapie mit diesen ganzen Medikamenten konnte das ruckzuck stabilisiert werden. Eigentlich stand es schon auf der Transplantationsliste und konnte wieder runtergenommen werden. Inzwischen ist es also über 20 und liegt wieder im Normalbereich mit ihrer Fractional Shorting. Das ist also die Rate, mit der sich das Herz zusammenzieht. Hier nur noch 10%, das heißt der Durchmesser war nur noch so ein leichtes Blubbern. Und hier ist es wieder im Normalbereich. Um also das zu behandeln, PGM1 ist eben einmal diese ganzen Sachen, die wir eben hatten, für die Stoffwechselgeschichte und was die Myopathie betrifft, MCT-Öl hatte ich schon erwähnt, Heptanoic Acid und Citrat. Das hier stellt Energie zur Verfügung und führt zugleich den Citratzyklus auf, in dem ja die Oxidation stattfindet von dem Endprodukt der oxidativen Verbindung, also von die Abspaltung der Fettsäuren in Acetyl-CoA, die wird hinterher im Citratzyklus verbrannt. Gut, was man natürlich auch noch machen kann und sollte, ist ein neugeborenes Screening, da gehe ich aber nicht darauf ein, da gibt es einen einfachen Test zu und da kann man eben die Patienten sehr früh therapieren. Man hat ja hier gesehen, dass dieses Kind schon mit 7 Jahren ein Problem hatte. Tatsächlich hatte es schon wesentlich früher, die Kurve ging ja auf einmal ziemlich weit unten los, ging dann hoch und dann kam es wieder runter bei 7 Jahren. Da unten hatte es schon ein Problem gehabt, ganz am Anfang. Das heißt, man muss diese Kinder möglichst früh erkennen und dann möglichst früh therapieren, damit eben solche Probleme gar nicht erst entstehen. Gut, wenn wir jetzt irgendwo ein Gen suchen wollen und haben keine Konsanguinität, wir haben nur irgendeine Krankheit, die wir nicht genau beschreiben können, haben keine Idee, was es ist, dann machen wir einfach nur eine Exomsequenzierung. Dann kriegen wir allerdings 350.000 Mutationen zum Beispiel raus. Das ist sehr viel. Wie gesagt, der ganze Wald vor lauter Bäumen. Was man dann machen kann, ist, dass man erstmal die rausschmeißt, die so häufig sind, dass sie für die Erkrankung nicht zuständig sein können, weil die Erkrankung viel seltener ist. Zum Beispiel setzt man die Grenze, alle SNPs, die kleiner als 2% sind, die lässt man drin, alle anderen schmeißt man raus. Das heißt, wir haben es schon deutlich reduziert. Das haben wir in einem Fall gemacht. Da ging es um ein Kind, was im Endeffekt einen Magnesiumtransporterdefekt hatte, Mangantransporterdefekt hatte. Man geht dann her und schickt diese Mutationen, die hier übrig bleiben, die 5300, über ein Vorhersageprogramm, das guckt, sind diese Mutationen in irgendeiner Weise, haben die eine Wirkung auf das jeweilige Protein, das betroffen ist, oder sind das Silent-Mutationen? Es gibt ja Intron-Mutationen, die gar nichts machen, Intron-Mutationen, die das Splicen der RNA beeinflussen, oder eben Dinge, die Aminosäure austauschen, machen Stoffkodons etc. Dieses Programm bewertet diese ganzen Mutationen und da kamen dann noch 451 Mutationen raus, die als Disease-Causing eingestuft wurden, potenziell, und die lagen in 35 Genen. Das heißt, wir haben das Ganze auf 35 Gene reduziert, das ist dann im Verhältnis nur noch so ein kleiner Punkt. Und das kann man dann schon innerhalb eines Tages durchsehen, insbesondere, wenn man dann auch noch ein Programm zu Hilfe nimmt, das heißt Gene Distiller. Und Gene Distiller ordnet jedem dieser Gene alle möglichen Funktionen zu und macht daraus einen relativ längeren Text von einer DIN-A4-Seite. Den kann man jetzt nach Symptomen durchsuchen. Das heißt also zum Beispiel, wenn das Kind Hypotonie hat, suche ich jetzt einfach in dem Gene Distiller-Ergebnis nach Hypotonie und finde dann vielleicht 3 Gene, die was den einfach Hypotonie dabei haben. In diesem Falle war es so, dass der Doktorand, der das gemacht hat, alle Gene 35 durchgucken musste, alle Texte lesen musste und bei einem fiel ihm dann auf, dass da drin stand, das ist ein Mangantransporter und hatte sich vorher angesehen, dass bei dem Patienten das Enzym, was defekt war und die CDG-Erkrankung machte, manganabhängig ist als Kofaktor. Da hat er gesagt, das passt. Tatsächlich, wenn man dieses Kind mit Mangan einfach behandelt, dann normalisiert sich die Glykosylierung. Gut, Fazit, effizientes SNP-chip-basiertes Mapping, wenn es möglich ist in einer Familie, und die Next-Generation-Sequenzierung beschleunigen die Aufklärung der Molecular Basis of Inherited Disease. Das war früher so ein Standardwerk, was es als dicke Bände gab, diese Bücher, heute im Internet noch online verfügbar. Da werden praktisch alle genetischen Krankheiten im möglichst großen Detail beschrieben. Und die Konsequenzen sind eben einerseits pränatale und Präimplantationsdiagnostik werden möglich, immer dann, wenn die Krankheit so schwerwiegend ist und es keine Therapiemöglichkeit gibt sonst. Oder eben gezielte Therapien sind möglich. Enzymersatztherapie gibt es häufig, die ist sehr teuer, aber ist möglich bei einigen Erkrankungen. Einfache Nahrungsergänzung, wie bei PGM1 oder bei dem Mangan-Transporter-Defekt. Oder eben, und das wäre jetzt dieses hier, und da muss ich jetzt nochmal drauf tippen. Oh, das hat nicht geklappt. Schade. Ein zurück. Was wir hier sehen, ist ein Kind, das sich selbst eine Magensonde schiebt. Das ist also, hier war es eben noch draußen, jetzt frickelst du da rein. Und der Sinn der Sache ist, dieses Kind hat eben wie die PGM1-Patienten ein Problem, dass die Leber über Nacht nicht die Glucose freisetzen kann, die sie freisetzen sollte. Das Kind muss also sondiert werden, über Nacht regelmäßig eine kleine Menge Glucose reinbekommen. Und die hat das gelernt von ihrem Bruder, der die gleiche Krankheit hat. Der hat ihr das vorgemacht und hat es einfach nachgemacht. Das heißt, das ist im Prinzip ein Kinderspiel, und wenn solche Krankheiten, die ansonsten eben die PGM1 durchaus tödlich verlaufen können, wenn es nicht rechtzeitig entdeckt wird, auf diese Weise therapiert werden können, finde ich, weiß man, dass diese Arbeit lohnt, die man macht. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.